Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Geistzeit. Thorsten, freust du dich auch so wie ich?
Ich freue mich sehr. Wir haben ein spannendes Thema. Wir haben einen super interessanten Gast. Es kann nur gut werden.
Absolut. Lass uns loslegen. Es gibt viele gute Gründe, die uns motiviert haben, ein ganzes Dossier, eine ganze Stoffwelt auf unserer Homepage fokustheologie.ch über die Bibel zu starten und natürlich auch ein paar Podcasts im Rahmen einer Serie. Und der Grund ist unter anderem auch der hier. Wir glauben die falschen Alternativen einfach nicht. Und eine von diesen Alternativen ist ungefähr so. Entweder du schenkst der Bibel volles Vertrauen und ordnest dich ihr als göttliche Autorität im Glauben unter, oder aber du liest sie historisch und machst dein modernes Selbst- und Weltverständnis zum kritischen Maßstab, der über der Bibel steht. Entweder du beschäftigst dich mit der Bibel wissenschaftlich oder aber geistlich. Beides zusammen geht nicht. Und wenn du es versuchst, dann verabschiedet sich irgendwann dein wissenschaftlicher Kopf definitiv von deinem gläubigen Herzen, das unmittelbar von der Bibel angesprochen und doch berührt werden will. Tja, das wären so das, was wir irgendwie denken, das kann nicht sein, da muss doch ein Mittelweg geben. Muss man sich wirklich gegen das historische Lesen und Verstehen der Bibel entscheiden, um den eigenen Glauben und die Kirche in die Zukunft zu retten? Oder gibt es gute Gründe, die alten Geschichten der Bibel in einer bestimmten Weise historisch zu verstehen? Und darüber wollen wir sprechen mit einem Theologen, der anscheinend bisher beides richtig gut zusammengehalten hat, Glaube und Bibelkritik in einem positiven Wechselspiel gehalten hat.
Ja, herzlich willkommen, Jörg Frey. Jörg, wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Wir haben mal ein bisschen provokant formuliert, schadet die historisch-kritische Bibelauslegung dem christlichen Glauben? Dumme Fragen klicken besser.
Das ist wirklich eine dumme Frage.
Das haben wir gespürt und wir wissen aber, du wirst das in neue Klugheiten hineinheben. Du bist Professor für Neues Testament hier in Zürich, Autor vieler Bücher, Aufsätze, vor allem für Johannesevangelium, für Johannes-Offenbarungen, wir werden sehen. Du bist auch jemand, der sehr viele Menschen, Schüler und Schülerinnen begleitet weltweit, die international ganz verschiedene Herausforderungen kennen. Das finden wir super spannend. Und damit steigen wir ein ins Thema und müssen erstmal klären, was genau ist nochmal das Thema?
Ja, also ich habe mir nochmal geguckt, so was ist das Ensemble an Methoden, mit denen man die Bibel historisch kritisch lesen kann. Ich erspare mir jetzt eine Aufzählung, lieber Jörg. Die wäre auch für viele Leute hier vermutlich sowieso überflüssig verwirrend. Wir halten das kürzer, so einen Überblick. Und das sind eigentlich so zwei, drei Fragen, die wir stellen. Schon mit dem Hintergrund, die historisch kritische Methode wird es ja vermutlich nicht geben. Aber wo kommt die historisch-kritische Bibelauslegung her?
Also erstmal ganz klar, die historisch-kritische Bibelauslegung gibt es nicht. Da gibt es viele unterschiedliche Blickwinkel und Spielarten und Fragestellungen. Und im Grunde ist der historische Blick auf die biblischen Texte auch nicht neu. Schon die Kirchenväter in der Antike haben Unterschiede zwischen den Evangelien gesehen oder Probleme mit Verfasserangaben. Martin Luther hat sich getraut, bestimmte Schriften sehr kritisch zu beurteilen und ans Ende der Bibel zu rücken sogar. Das fanden manche anderen ganz unmöglich frech. Aber klar, mit dem Erwachen des historischen Bewusstseins und der Entdeckung vieler neuer Quellen, so im 18. Jahrhundert, kamen dann auch die biblischen Schriften ins Blickfeld. Man begann sie zu lesen im Vergleich mit anderen Quellen, anderen antiken, orientalischen Quellen, mit Methoden aus der Geschichtswissenschaft oder der Philologie. Und man wollte die älteste Überlieferung finden, die noch nicht den Schutt der Tradition sozusagen mit sich hat. Und diesen Schutt wollte man irgendwie abtragen. Und dann kamen immer neue Fragestellungen dazu. Was sind das eigentlich für Texte, die wir da vor uns haben? Also die Frage nach Form und Gattung. Oder aus welcher Zeit kommen die Texte? Sind sie vielleicht gewachsen, ergänzt, korrigiert worden? Wie sind sie von religiösen Vorstellungen ihrer Umwelt beeinflusst? Von Ägypten, von Babylon, vom Judentum, von griechischem Denken? Das ist die Religions- und Traditionsgeschichte. Und dahinter steht eigentlich immer das Anliegen, den Text richtig zu verstehen, seine Sprache, seine Bilder, seine Argumentation möglichst präzise zu verstehen. Das ist doch ein sehr positives theologisches Anliegen, überhaupt nicht destruktiv.
Würdest du sagen, dass das, was du jetzt als letztes genannt hast, das Bestreben, die Texte zu verstehen, ist es das, was die ganz unterschiedlichen Methoden, die man historisch-kritisch nennt, miteinander verbindet?
Ich glaube, das ist tatsächlich wir haben ein Set von Fragestellungen, die geeignet sind, sehr unterschiedliche Texte aus einer fremden Zeit, aus einer fremden Kultur erst einmal zu erschließen. Und das ist notwendig, dass wir so anfangen, bevor wir denken, was sagt der Text jetzt mir und meiner Zeit und für mein Leben genau, dass wir erst einmal, solange wir verantwortlich mit der Bibel umgehen wollen, wirklich fragen, was sagt der Text selbst? Was sagt er im Kontext seiner Zeit? Und wenn man verantwortlich fragen will, was der Text heute sagt, muss man dies zuerst bedenken. Sonst gibt es Kurzschlüsse und die können gefährlich sein. Bei Erzähltext ist dadurch ein bisschen komplizierter. Da muss man auch vielleicht noch fragen, nicht nur, was der Autor der Apostelgeschichte sagen will, sondern bei vielem auch, ja, der war gar nicht dabei. Wo hat er seinen Stoff her? Wie kommt er zu dem Stoff? Was hat er für Quellen? Und kann man vielleicht noch erkennen, was da an Ereignissen oder Situationen dahinter ist? Was ist mit der Bekehrung des Paulus, mit der Christusbegegnung? Lukas bietet 3 verschiedene Berichte davon. Paulus spricht ganz anders. Da gibt's kein großes Kino, da fällt keiner vom Pferd. Warum? Weil ihm der Inhalt wichtig ist. Und dann können wir auch überlegen, was es bedeutet, dass bei Lukas dann eine schöne Geschichte erzählt wird. Beides hat sein Recht, aber man muss es verstehen.
Du hast uns in der Vorbereitung einen schönen, ganz neuen Text von dir zugeschickt, der bald veröffentlicht wird oder gerade dabei.
Der ist gerade im Erscheinen, genau.
Ja, genau. Warum diese alten Geschichten lesen? Ne? Wenn dich jetzt jemand so fragen würde, so, ja, warum ist das Lesen und das historische Verstehen dieser alten Geschichten, warum ist es so wichtig? Warum soll das hilfreich sein? Was würdest du antworten?
Erstmal sind es einfach Texte, die nicht zu mir geschrieben sind. Die Bibel, wenn man sagt, die Bibel ist ein Liebesbrief des lieben Gottes an dich, dann ist es zwar eine schöne Vorstellung, aber zunächst mal sind die Briefe natürlich des Paulus an irgendwelche anderen Leute. Da stehen ganz unterschiedliche und vielleicht für uns auch fremde Sachen drin. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das ist nicht unsere Kultur. Da merken wir, das sind andere Leute angesprochen. Und deshalb müssen wir in diese Welt ein Stück weit hinein uns finden durch Wörterbücher und durch Sprache und durch Bildverstehen und durch Geschichte, um überhaupt die Welt zu verstehen, in der das Ganze formuliert wird. Und das sind Fragen, die sich jedem aufrichtigen Bibelleser und jeder aufrichtigen Bibelleserin stellen. Das ist gar nicht irgendwelche sehr ferne wissenschaftliche Tätigkeit. Ich habe das in Bibelkreisen erlebt, dass Leute fragen, was steht eigentlich dahinter? Und dann muss man Auskunft geben können.
Du hast selber ja auch einen Weg hingelegt, als ein Mensch der Kirche, des Glaubens, dann aber eben auch als Theologe. Den wollen wir als nächstes Mal. Es würde uns interessieren, weil du da auch in diesem Aufsatz, den du uns geschickt hast, ein paar tolle Anmerkungen zugemacht hast.
Ja, und ich spitze das mal zu. Also ich gehöre zu denen, die im Studium am Anfang das Gefühl hatten, das schadet dem Glauben, was da passiert. Und wenn es Erklärungen gab, dass es doch nur darum geht, die Texte besser zu verstehen. Ich wurde damals dann so geimpft und so imprägniert, dass es hieß, das sagen die am Anfang immer, aber eigentlich geht's darum, die Texte so zu lesen, als gäbe es kein Gott. Historisch-kritische Methode heißt, es gibt keine Wunder, es gibt keine Prophezeiung, es gibt keine Auferstehung, es gibt gar nichts. Alles wird im Grunde nur aus dem Menschlichen zerlegt und wenn du dich darauf einlässt, ja, guck dir die Leute an, die verlieren ihren Glauben, die haben nichts mehr zu sagen, außer Hypothesen. So, und mir hat das jahrelang den Zugang zur Exegese verschlossen. Ich habe mich viel gequält und irgendwann Gott sei Dank freikämpfen können. Aber ich weiß, du kennst so Sachen schon auch. Wie hast du das erlebt? Trotz solcher Warnungen zu sehen, nee, es ist doch noch mal ein bisschen komplizierter.
Ja, also die dich da so geimpft haben und mich auch versuchten zu impfen, die bauen natürlich einen Pappkameraden auf. Da kommt Bultmann als Pappkamerad und den kann man auch dann wunderbar umhauen, das ist dann ganz klar. Aber so einfach ist es nicht. Ich bin selber, komme aus einer pietistischen Frömmigkeit, bin selber sehr neugierig ins Studium gegangen, aber mit einem tiefen Grundvertrauen. Und ich habe akademische Lehrer gehabt, bei denen ich abnehmen konnte, dass sie die Bibel ernst nahmen. Und so, wie du es jetzt schilderst, haben die das auch mir nie gesagt. Bei allen Problemen, die es zu bedenken gibt, gab es darin immer was Wertvolles und Wichtiges und Spannendes zu entdecken. Und natürlich gab es dann auch Leute, ich war im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, die vor der Universität warnten und die wissenschaftlichen Zugänge für schädlich und böse hielten. Der damalige Leiter etwa. Aber auch Mitstudenten. Da ging es meist um Einleitungsfragen. Wer hat das Daniel-Buch geschrieben oder die Offenbarung? Oder dass es eben historisch so gewesen sein muss, wie es dasteht. Uns wurde als Studienanfängern gesagt, ihr braucht nicht glauben, was die ungläubigen Professoren euch sagen. Ehrlich gesagt, das hat mich abgestoßen. Das war nicht nur disqualifizierend, weil ich auch diesen Lehrern durchaus einen Glauben abnahm. Es war vor allem ohne wirkliche Argumente. Nur die Autorität des frommen Leiters. Nach 3 Wochen und einigen Diskussionen war mir klar, diese Angstmache ist falsch. Da werden Probleme, die man nicht verleugnen kann, die man einfach sieht, letztlich weggedrückt. Da lügt man sich in die Tasche, verteidigt die eigene Ideologie oder seine Vorurteile. Das ist frommer Selbstbetrug aus Angst. Und ich habe gemerkt, da muss ich durch. Ich muss mich selber kompetent machen, die Augen aufmachen. Gott hat uns auch offene Augen und ein klares Denken gegeben. Und ich habe die Erfahrung gemacht und mache sie bis heute, dass dadurch mein Glaube besser gegründet wurde. Haltbar, krisenfest. Gewiss ändert sich der Glaube in solchen Prozessen. Aber er wird tiefer. Natürlich gab es da Kämpfe, Verunsicherungen. Etwa die Einsicht, dass die Geschichten des Alten Testaments von Erzvätern und Exodus, so wie sie erzählt sind, historisch nicht mehr greifbar sind. Wir haben gerechnet im Proseminar, wenn die Familie Jakobs 400 Jahre in Ägypten war, wie müssten die sich dann vermehrt haben, damit nachher das große Volk in diesen Zahlen herauskam. So ungefähr alle 20 Jahre je 20 Kinder und die wieder 20 Kinder alle 20 Jahre. Da war klar, das geht so nicht. Ja, und das sieht man dann irgendwann unausweichlich. Diese biblischen Texte sind nicht einfach ein Geschichtsbericht. Da müssen unterschiedliche Traditionen zusammengefügt worden sein. Und über diese Gestalten, über Abraham und Mose, ließ sich dann eben auch nicht mehr so viel historisch sagen. Da gab es einiges zu schlucken, aber eben auch zu verstehen, dass Glaube nicht heißt, es war halt so. Oder ich entscheide mich, das für zutreffend zu halten. Das wäre ja nicht der Glaube, der in der Bibel eigentlich gemeint ist. Glaube ist, wenn ich das heute sage, nicht zustimmen zu einer Lehre, nicht frommes Abnicken, auch nicht sich dafür entscheiden, jetzt irgendwie gläubig alles anzunehmen, dass es so war, das wäre Ideologie. Glaube ist, aus meiner Sicht, eine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, ein Vertrauen, ein Wissen, dass ich gehalten bin, im Tod und Leben, was auch geschieht. Glaube ist, dass ich im Vertrauen dem Tag entgegengehen kann. Und das hängt eben nicht daran, ob der Abraham jetzt so existiert hat oder in grauer Vorzeit nicht mehr greifbar ist. Und auch nicht daran, ob die Bibel manche Fragen ungelöst und manche Spannungen und Widersprüche offen lässt. Glaube braucht nicht Unehrlichkeit, nicht Selbstbetrug, auch keine falsche Apologetik. Manche Fundamentalisten brauchen das. Aber Christus braucht es nicht.
Ja, vielen Dank, dass du da so persönlich auch reingehst. Ich würde jetzt nochmal nachfragen, weil ich kenne viele, viele, viele Menschen, die da nicht nur so das Gefühl haben, das sind jetzt Sachfragen und Thesen und Argumente, die ich prüfe, sondern das Gefühl haben, das hat was mit Glaube und Unglaube, mit Sünde und Verführung zu tun, wenn ich irgendwo mitbekomme, dass jemand sagt, was in der Bibel steht von Abraham, das ist keine historische Tatsache, auf die ich mich verlassen kann, dann ist ja die Grundlage meines Glaubens weg. Und das ist bei vielen die Argumentation, wenn das keine Grundlage mehr hat, wenn es nicht passiert ist, dann ist da auch nichts mehr, woran ich glauben kann. So, was für ein Verständnis von Glauben liegt davor? Und wie hast du es erlebt? Wie kann man Menschen, die da stehen, vielleicht auch Wege zeigen, dass man da nochmal anders drüber nachdenken kann?
Also das ist wirklich die Kernfrage, was ist eigentlich Glaube? Es gibt Menschen, die denken, Zweifel, etwas in Frage zu stellen, das sei Ungehorsam oder Sünde. Es geht sozusagen, da ist ein Gott dahinter, der Menschen nötigt und zwingt, irgendwas abzunicken, den Kopf runterzuhalten und abzunicken. Ich hatte Studienkollegen, die das alles auch psychisch fertig gemacht hat, weil sie durch ihre Frömmigkeit so geprägt waren. Da wird man heute sagen, die hätten eigentlich auch therapeutische Hilfe gebraucht. Ja, das ist klar. Wenn ich mit Studierenden ins Gespräch komme, außerhalb der Vorlesung, vielleicht bei der Freizeit oder bei der Exkursion, dann sprechen wir über unsere Glaubenswege. Ich kann von meinen eigenen Erfahrungen berichten und bezeugen, dass der Glaube was anderes ist und mehr als ein gehorsames Sich-Ducken unter einer Autorität, dass der Glaube an Christus eigentlich Freiheit ist und Leben. Und dann braucht es auch Gesprächspartner, die Menschen im Studium sozusagen begleiten können, aber nicht solche, die Angst schüren oder Studierende zum Kulturkampf gegen die historische Kritik ihnen Beton ins Hirn gießen sozusagen. Leider war manche Studienbegleitung, die ich erlebt habe, eher in dieser Richtung. Also nicht solche, die schnelle Antworten geben nach dem Motto 100 Widersprüche in der Bibel, alle aufgelöst, sondern solche, die Fragen und Denkwege mitgehen. Menschen mit großem Herz und tiefem Glauben, mit Verstand und ohne Angst. Es braucht aber auch gelebte Gemeinschaft. Es braucht Gebet, Erfahrungen des Glaubens über Krisen hinweg. Und so kann Vertrauen wachsen, sich Glaube vertiefen, auch in den intellektuellen Fragen, die sich hier jeweils stellen. Vertrauen, das größer ist als Angst vor Sünde. Die Sorge, alles richtig zu machen, gläubig genug zu sein, das ist eigentlich gerade kein Glaube, das ist Unglaube.
Das gefällt mir gut. Das ist ganzheitlich, will ich fast jetzt gar nicht sagen. Aber ich habe das auch gemerkt, bestimmte Themen in der Dogmatik, da werden erstmal Emotionen berührt bei den Studenten. Und dann deutlich zu machen, dass das gute, redliche Denken, das ist wichtig, dafür studieren wir Theologie. Aber Angst, Unsicherheit, egal woher sie kommt, überwindet man nicht einfach nur durch das Denken, sondern indem man Gemeinschaft anbietet, indem man auch als Professor sich zugänglich macht, wie du gesagt hast, die Glaubensgeschichte miteinander teilen. Das ist auch meine Erfahrung, dass man auf diese Weise vieles abfangen kann und Menschen ja von unguten Ängsten und auch aus Unfreiheit mit der Verheißung der Freiheit auch befreien kann. Das finde ich was sehr,
und
sehr
da
schön.
Da hilft eben gerade die Bibel. Da helfen die biblischen Texte. Da muss man Paulus lesen und sehen, was meint eigentlich Paulus mit Glauben. Und dann wird aus der biblischen Tradition, aus dem biblischen Zuspruch heraus, wir haben Frieden mit Gott, wenn wir gerecht geworden sind durch den Glauben. Da kann uns nichts von ihm scheiden. Auch nicht unsere Zweifel und unsere Gedanken. Mit diesem biblischen Argument kommen wir hier weiter. Und das ist wirklich dann eine spirituelle Begegnung, die weiterführt.
Ja.
Weil ich auch sagen muss, mir ist das in meinem Studium leider zu selten begegnet, dass Theologieprofessoren bereit waren, über Glaube überhaupt zu reden. Es hieß oft, im Vikariat in der Kirche können Sie da ganz lange drüber. Hier ist jetzt Wissenschaft und wir reden da gar nicht drüber.
Das ist genau der Punkt. Da bin ich natürlich wissenschaftlich nicht mehr abgesichert. Da gebe ich mich auch auf ein angreifbares und auf ein hinterfragbares Feld. Und da gibt's natürlich unter uns Kollegen auch unterschiedliche Typen und Persönlichkeiten. Der eine mag das, der andere mag das nicht. Man muss beides nebeneinander stehen lassen. Aber ich finde, wenn unsere Wissenschaft nicht sozusagen abgegrenzt in einem Elfenbeinturm bleiben soll, wenn sie Menschen bewegen soll, wenn sie Menschen auch weiterführen soll, dann braucht es eben auch diese persönliche Dimension.
Wir haben es schon gespürt, es gibt einen Haufen Vorurteile gegen die historisch-kritische Bibelauslegung. Wir haben uns entschieden, wenigstens mal ein paar dieser Vorurteile, etwas von diesem Haufen abzutragen. Und ich beginne mal persönlich mit etwas, wo ich manchmal schon gehadert habe. Und zwar so immer, wenn es an die Christologie ging bei mir. Und ich gemerkt habe, ja, der Glaube an Jesus Christus hängt einerseits nicht davon ab, dass ich exakt genau weiß, wer war er jetzt wirklich. Und auf der anderen Seite gibt es also so viel Spuk und Jesus-Ideologien und selbstgebastelte Jesusse. Aber da brauche ich doch irgendwie auch von der Exegese irgendwie ein verlässliches, ein stimmiges Jesusbild. Und ich habe das dann gefunden, dass sogar der leider viel zu früh verstorbene Tübinger Dogmatiker Christoph Schwöbel auch mal geschrieben hat in einem Aufsatz, moderne Christologie, also moderne Lehre von Jesus Christus, scheint nur noch die Fragmente des historischen Jesus, des Christus, des Glaubens und des Sohnes Gottes, des christlichen Dogmas in Händen zu halten. Also ich rede jetzt, ich challenge dich ein bisschen als Dogmatiker. Ich fühle mich da manchmal, habe mich manchmal so von der Exegese allein gelassen gefühlt, so nach dem Motto, ja, ich würde ja gerne jetzt bei euch andocken, dann sagt mir doch, wer Jesus wirklich war. Und dann kommen die mit all diesen Theorien und so. Hältst du das, ja, was sagst du zu dieser Herausforderung? Oder würdest du, ich kann mir nicht vorstellen, dass du allen Ernstes sagst, naja, komm, das ist dein Problem als Dogmatiker, wir machen nur Neues Testament.
Nein, ich bin Gesamttheologe. Ich wage mich auch auf das Feld der Dogmatik.
Wunderbar.
Aber es ist klar, wir dürfen natürlich von der historischen Betrachtung auch nicht etwas erwarten, was sie selber nicht bieten kann, aus sachlichen Gründen nicht bieten kann. Historische Betrachtung bringt uns zunächst in den Abstand von den Texten. Ja, kein Text der Bibel ist für mich geschrieben, keiner redet unmittelbar zu mir und zu unseren Problemen. Ich kann auch nicht erwarten, dass meine Probleme jetzt alle aus diesen Texten gelöst werden. Historische Forschung kann auch immer nur Rekonstruktionen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bieten. Bestenfalls plausible Hypothesen, aber nicht Sicherheit, etwas Gewisses, etwas Festes, sondern immer aufgrund der Art der Quellen einfach eine Wahrscheinlichkeit. Und das ist dann im Blick auf die Geschichte Jesu natürlich genauso. Grunddaten seiner Geschichte, man kann sie plausibel machen, seine Taufe durch Johannes, seine Kreuzigung, auch Teile seiner Botschaft, dass er als Exorzist und Heiler gewirkt hat. Aber viele der Worte, die von Jesus überliefert sind, lassen sich nicht mehr im klaren Wortlaut rekonstruieren. Der wäre ja auch aramäisch und wir haben nur griechische Texte. Viele sind einfach erkennbar auch durch die Sprache seiner Nachfolger überformt, besonders stark die Texte im Johannesevangelium. Und gerade Ostern und die Osterereignisse lassen sich historisch nicht beweisen. Da ist ein Rand. Das sind die verzweifelt fliehenden Jünger zuvor und dann die neu motivierten Zeugen schnell danach. Da ist irgendwo ein Impuls, da muss etwas geschehen sein, grundlegende Widerfahrnisse einer Vision oder einer Begegnung. Und die rationalistischen, psychologisierenden Erklärungen dessen sind eher unbefriedigender als das Bekenntnis zur Auferstehung Christi. Aber einen geschlossenen Zusammenhang, eine feste Rekonstruktion können wir nicht liefern. Aber das ist nicht die Bosheit oder der Unglaube der historischen Kritik, sondern das sind zunächst mal die Grenzen dessen, was wir mit Gründen aus Quellen sagen können. Wer das leugnet, der lügt sich in die Tasche. Das ist das Problem eines Fundamentalismus. Der belügt sich eigentlich, weil er etwas festmachen will, was grundsätzlich nicht geht. Theoretisch ist die Frage und systematisch natürlich, wie wir mit diesen Unsicherheiten umgehen. Ist nur das, was der irdische Jesus gesagt hat, wirklich wichtig und gültig? Oder ist das, was nachhinein, im Rückblick, nach Ostern, nach Kreuz und Auferstehung, den Zeugen wichtig wurde, wie sie es deuteten, weniger wert? Dann wäre der historische Jesus der Kanon. Und das wäre tatsächlich ein sehr kleiner, das wären ein paar Fragmente. Nicht die Evangelien, nicht die ganze Schrift. Und erst durch die Deutung, erst durch Kreuz und Auferstehung wurden Jesu Worte bleibend wichtig für seine Nachfolger, neu verstehbar, in einem neuen Horizont. Erst jetzt merkte man, dass diese Worte weitertrugen. Und dann ließen sich auch erst neue Worte formulieren, wie ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist natürlich ein Jesuswort, das erst nachösterlich formuliert wurde. Ich glaube, wenn uns der irdische Jesus heute begegnen würde, ich weiß nicht, der wäre uns wohl eher strange und ziemlich wenig sympathisch. Und zu den am sichersten auf Jesus zurückführenden Worten gehören dunkle Sätze wie »Lass die Toten ihre Toten begraben«, ja, schroff und barsch. Na, das passt in die damalige Kultur vielleicht, aber ist wenig erbaulich. Für mich ist wichtig, dass der spätere Anspruch des Christuszeugnisses zumindest einen Anhalt am Wirken Jesu hat. Also, wenn es denn gar nicht gegeben hätte, wenn Christus ein Mythos wäre, dann hätte der Glaube wirklich ein Problem. Aber dieser Gedanke, ja, das war ja Teil des orthodox-marxistisch-leninistischen Lehre, der wäre auch historisch völlig unwahrscheinlich und dazu sind die Zeugnisse einfach zu breit und zu vielfältig. Und dann gibt es synoptische Worte, die eben in dunkler Weise eine implizite Christologie bieten. Also aus meiner Sicht hat Jesus wohl nicht einfach gesagt, ich bin der Messias. Ja, aber Worte, die wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Oder wer sich bekennt vor den Menschen, zu dem wird der Menschensohn sich bekennen vor den Engeln des Himmels. Dass Jesu Person zentral ist für die Herrschaft Gottes, für das, was sich realisiert an Heil, das geht aus den Worten der ältesten Tradition doch deutlich hervor. Alles andere konnte sich dann später als Konsequenz formulieren lassen, nach Ostern. Die Christologie wurde explizit, Messias, Kyrios, das Thomasbekenntnis, mein Herr und mein Gott. Aber das sind halt Entwicklungen, Entwicklungsprozesse, geschichtliche Prozesse. Und ich glaube, da muss man dann als Dogmatiker auch sagen, was ist eigentlich mein Kriterium? Ist das der älteste rekonstruierbare historische Befund oder ist das ein Gesamtgefüge, das sich eben erst nach Ostern neu formulieren lässt?
Ich frage ja mal spontan zurück, höre ich das richtig, dass da auch, dass da auch ein großes Vertrauen in den Heiligen Geist ist, als die Instanz, die uns hilft, zu deuten, zu interpretieren, gemeinsam zu verstehen, sodass dann eben ja das, was von Jesus tatsächlich an da ist, auch an durchaus historisch plausiblem, und dann wird das weiterverarbeitet. Und du hast gesagt, das ist für uns genauso wichtig. Es klingt für mich so ein bisschen, ja, zum Glück war der Heilige Geist nicht faul und hat nicht aufgehört mit den Worten Jesus, sondern inspiriert von ihm haben Leute dann eben das dann weitergedacht, weiterentwickelt, und ohne das würde heute von uns niemand an Jesus glauben, auch nicht an den historischen Jesus.
Nach Ostern ging es ja erst richtig los. Genau. Das ist genau der Punkt. Und da bin ich ganz Johanneiker. Im Johannesevangelium ist relativ klar der Geist, der Paraklet, von dem gesagt wird, der wird nach Ostern lehren, erläutern, zu verstehen geben, neu zu verstehen geben. Und dass die Jünger, die vorher eben nichts verstanden hatten, jetzt erst Jesu Worte, Jesu Taten, Jesu Geschick, die Bezüge zum Alten Testament neu verstanden, das ist der Anspruch im Johannesevangelium. Da sieht man auch, wie bestimmte Deutekategorien, dass die Kreuzigung als Erhöhung und Verherrlichung verstanden wird. Ja, das kommt aus dem Alten Testament, aus Jesaja 53. Das wird jetzt fruchtbar gemacht. Und das sind Prozesse, das sagt der Johannesevangelist zumindest, da ist der Heilige Geist am Werk gewesen und hat Dinge erst neu zu verstehen gegeben, die der Petrus und der Thomas und die anderen vorher überhaupt nicht verstanden hatten. Das heißt, das Evangelium macht eigentlich auch klar, wir zeichnen hier ein Bild, das weitergeht und darüber hinausgeht, über das, was die Zeugen des irdischen Jesus hätten sehen können mit ihren physischen Augen. Ja. Und da sind wir dann plötzlich dabei, dass auch Geschichte in einer neuen Weise erzählt und gezeichnet werden kann, über das hinaus, was jetzt sozusagen als bruta facta, als einfache Fakten am Anfang gestanden ist. Ja.
Ich glaube, das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich habe noch ein zweites Vorurteil. Ich vereinfache das jetzt, und das wird sicherlich denen, die das so stricken, auch nicht gerecht. Es sind schon auch intelligente Geschichten, aber die große Story, die so mir immer wieder erzählt worden ist, ja, es war schon vor der Aufklärung im Gang, aber durch den Impuls der Aufklärung, da geschieht etwas, der Mensch macht sich selbst zum Maßstab aller Erkenntnis. Er will sich selbst und die Welt ohne, vielleicht sogar bewusst gegen Gott verstehen und erklären. Alles, was da nicht reinpasst, wird jetzt ausgesiebt. Und das hat dann auch die Bibelwissenschaften geprägt. Die historisch-kritische Methode schließt immer und von Anfang an alles Übernatürliche, alle Wunder aus. Sie arbeitet wie in einem Widerspruch zu dem Gott, wie er uns in der Bibel geoffenbart ist. Und dann ist es doch gar kein Wunder mehr, dass sie diesen Gott auch nirgendwo mehr findet. Stimmt das? Stimmt das, dass das historisches Lesen der Bibel alles Übernatürliche, alles Wundersame auf diese Weise erledigt?
Naja, man muss ja erstmal fragen, was eigentlich ein Wunder ist. Und die alte, naive Definition ist ja immer auch, redet von einer Durchbrechung von Naturgesetzen. Nun ist ja die Rede von Naturgesetzen und dem wissenschaftlichen Weltbild der Moderne, ja, seit Newton sozusagen, ist auch ein sehr inzwischen durchaus problematisiertes Feld. Da kann man in der modernen Quantenphysik, geht es ja da auch schon über die Naturgesetze hinaus. Aber das ist zunächst einfach nicht die biblische Sicht von Wunder. Ja, wenn wir in der Neuen Testament von Taumata und ähnlichen Worten die Rede ist, dann sind das zunächst staunenswerte Dinge, die den Rahmen des Erwarteten oder Erwartbaren sprengen. Die Naturgesetze, wie sie seit Isaac Newton oder so konstruiert werden, die sind etwas anderes. Klar ist, für uns ist nicht erwartbar, dass ein Mensch auf dem Wasser läuft oder Wasser zu Wein wird. Das ist völlig klar. Aber wenn wir jetzt den biblischen Gott sozusagen in der Neuzeit in die Lücken unserer wissenschaftlichen Welterkenntnis verbannt haben, in die Plätze, die die Naturwissenschaft noch gelassen hat, wo sie noch nicht hingedrungen ist, dann ist das natürlich auch eine ganz problematische Linie. Ein solcher Gott, der immer fliehen muss vor der nächsten wissenschaftlichen Entdeckung, und das wäre ein armer Tropf, muss ich sagen. Nachdem er aus dem Universum und aus den Atomen vertrieben wurde, macht ihm jetzt sogar noch die Hirnforschung den gar aus. Nein, eine Theologie, die so mit dem Übernatürlichen rechnen würde, wäre eine schlechte Theologie. Also erstmal sollten wir Wunder nicht scientistisch verstehen. Und dann ist es aus der Literaturwissenschaft natürlich auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir Erzählungen haben, die sich ja als Legenden und Geschichten bilden, die Wunderbares enthalten und mit dem auch eine ganze Menge an Dingen vermitteln wollen. Nächstes Vorurteil, was in deiner Frage rauskommt, der moderne Mensch. Ja, das war auch die Chimäre der Theologie der 1950er oder 70er Jahre. Auch den gibt es nicht. Schauen wir, wie einerseits der christliche Glaube in Europa zurückging. Ich glaube vor allem, weil wir so wohlhabend geworden sind, braucht man Gott nicht mehr. Andererseits die Menschen aber jeden Schwachsinn glauben. Esoterik, Astrologie, die Angst vor Erdstrahlen oder Funkantennen, vor Viren und Bakterien. Ach, ist das fast wie die Angst vor Dämonen und Geistern in neuer Form. So aufgeklärt ist unsere Gesellschaft ja auch nicht. Klar, was neutestamentliche Wundergeschichten anbetrifft, wir können sie historisch nicht greifen. Dass Jesus auf dem Wasser wandelte und Petrus einsank, das ist nicht unsere Art, die Welt zu verstehen. Aber ob er das tat und ob das eine symbolische Erzählung ist, das ist auch nicht das Entscheidende für den Glauben. Was waren die Krankheiten, die man damals durch Dämoneneinfluss erklärte? Wie kam Heilung zustande? Psychosomatisch? Spontanheilungen? All das gibt es ja auch. Weniger vielleicht in unserem medizinisch gut versorgten Europa, aber in anderen Teilen der Welt, wo Menschen auf nichts anderes zu hoffen haben. Und solche Berichte können wir auch nicht einfach vom Tisch wischen. Und andererseits gibt es Erzählungen, denen kann man wirklich sehen, da geht es um die Darstellung von theologischen Sachverhalten. Die Brotvermehrung, die Verwandlung von Wasser zu Wein. Man kann teilweise erklären, wie solche Erzählungen zustande kamen. Man hat Parallelen in der antiken Welt zu solchen staunenerregenden Geschichten. Da muss ich nicht die Wirklichkeit Gottes beweisen, indem ich zu zeigen versuche, dass das irgendwie historisch war. Aber wenn es vielleicht auch nicht historisch war, ist auch die Wirklichkeit Gottes damit nicht in Frage gestellt. Und ein letzter Punkt vielleicht. Die Wunder sind immer ambivalent. Sie beweisen nie den Glauben. Und wenn sie etwas zwingend beweisen würden, dann wäre das, was dann rauskommt, nur die Konsequenz eines Nachweises, aber kein Glaube, kein Vertrauen. Ja, schon in den Evangelien gibt es den Streit, ob Jesus die Dämonen durch Gott, durch Gottes Geist oder durch den Dämonenfürsten, den Beelzebub, austreibt. Und in meiner Studienzeit, da stritt man noch in frommen Kreisen darum, ob das, was in charismatisch-pfingstlichen Gemeinden passiert, Zungenreden von Gott oder von unten gewirkt worden sei. Ja, entscheidend ist nicht das Wunder an sich, sondern die Früchte, die daraus folgen. Ob Menschen geholfen wird, ob sie ganzheitlich heil werden oder ob sie abhängig gemacht werden. Und auch wenn Phänomene nicht einfach zu erklären sind, das Wundersame ist damit keineswegs erledigt. Allerdings auch die einfache Antwort, das war ein Wunder, das ist auch nicht sehr befriedigend.
Als letztes, ich mach's ganz kurz, historisch-kritische Methode gleich liberale Theologie. Also bring da mal ein bisschen Licht rein in die Verwechslung. Weil,
also liberal ist ja ein sehr vielfältiger Begriff. Wir haben die liberale Theologie, die um 1900 natürlich ihr Wesen trieb im Deutschen Kaiserreich, verbunden mit Leuten wie Harnack oder Troeltsch und so weiter. Die hat die europäische Aufklärungskultur mit dem Christentum sozusagen zu einer großen Synthese verbinden wollen. Das ist alles man muss sagen, schon im Ersten Weltkrieg eigentlich zerbrochen. Und diese Art von liberaler Theologie ist heute eigentlich passé. Sie hat auch ihre Adressaten, diese bürgerliche, wohlhabende, protestantische Gesellschaft, die hat sie nicht mehr. Insofern kann man auf diese liberale Theologie auch nicht bauen im Blick auf die Zukunft der Kirche. Wenn manche Kolleginnen und Kollegen das heute noch vor sich hertragen wie eine Monstranz, dann ist das einfach kurzschlüssig und aus meiner Sicht nicht sehr überzeugend. Was aber ist eigentlich liberal? Das heißt ja doch, dass man bestimmte Auffassungen einfach einmal diskutiert und dass man Argumente gelten lässt und nicht einfach dekretiert, so muss es sein. Wäre der Gegensatz dazu illiberal? Wäre der Gegensatz ein Gottesstaat, ein Tyrannei, ein Möchtegern-Ayatollah-System? Nein, das können wir ja eigentlich auch nicht wollen. Also für manche ist all das liberal, das nicht solche diktatorisch bestimmten Einheitsmeinungen hat. Und klar, dann sind wir an der Universität insofern liberal, weil wir erst einmal Argumente hören wollen und sehen, wie weit kommen wir mit unseren Möglichkeiten einer Rekonstruktion? Wie können wir Geltungsansprüche gegeneinander voneinander unterscheiden, gegeneinander abgrenzen und abwägen und dann sehen, was sind Lösungen, was sind Ansätze, die die Probleme am besten ergreifen, am besten begreifen und verständlich machen und dann auch zu lösen versuchen. Aber das ist eine Liberalität, die dem Bekenntnis zum christlichen Glauben, dem Bekenntnis zu Christus in keiner Weise entgegensteht.
Ja, klasse, vielen Dank. Was mir einfach wieder auffällt, ist, dass viele Kritik an der Moderne und an bestimmten modernen, neuzeitlichen, sogenannten liberalen Theologien, auch an dieser historisch-kritischen Zugangsweise, letzten Endes selber von modernen Voraussetzungen lebt, die mittlerweile passé sind. Das hast du jetzt sehr schön deutlich gemacht. Der nächste Punkt, Thorsten, der übergebe ich jetzt wieder an dich. Das haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Dieses besondere Evangelium, was es da gibt.
Ja, du hast übers Johannesevangelium mehr geschrieben als die allermeisten, auch unter deinen Fachkollegen. Die Chance nutzen wir doch einfach mal. Es ist ja ein Herzensevangelium vieler gläubiger Menschen.
Meines auch.
Meins auch, genau. Und die haben vielleicht dann aber ein Problem damit, wie wir darauf schauen. Ich hatte neulich eine Diskussion in Social Media und so, wo jemand also sagte, Jesus persönlich hat mit voller Absicht gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, weil er ganz klar machen wollte, dass alle Religionen, alle religiösen Traditionen, dass die alle in die Verlorenheit führen. Und ihm war es wichtig, dass Jesus selbst das persönlich absichtlich formuliert hat. Und dann stocke ich da immer, zumal bei Social Media habe ich immer Angst zu sagen, ja, hör mal zu, das ist nicht Stand der Forschung oder so, weil man das ja nicht auffangen kann mit den Leuten. Aber es ist für viele wirklich ein Schock und sie kommen da nicht weiter und es ist für sie der Punkt, ja, aber wenn man dem nicht vertraut. Also da steht doch, Jesus sagte und Jesus sprach und Jesus führte aus und so. Und man kann sich doch jetzt nicht aussuchen, ob man das glaubt, man das hat Jesus gesagt und das glaubt man, das hat Jesus nicht gesagt. Du hast vorhin ja auch gesagt, dass Jesus rumlief und sagte, ich bin der Messias, wahrscheinlich nicht. Aber warum? Also wie kommst du beim Johannesevangelium und auch bei anderen Stellen oder wie kommt die Forschung dahin zu sagen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das nicht mal historisch gemeint oder sollten wir so nicht verstehen?
Also ich meine, ob das Leuten wichtig ist, dass Jesus vor allem gesagt hat, dass die anderen Leute alle in die Verlorenheit kommen, da muss man ja auch fragen, was stehen da für Absichten dahinter. Aber jetzt zurück zu unseren Evangelien. Natürlich, wir haben vier Evangelien. Wir haben Synoptiker und wir haben das Johannesevangelium. In denen redet Jesus jedenfalls sprachlich sehr, sehr unterschiedlich. In den Synoptikern spricht er in Gleichnissen, in ganz kurzen Redes- oder ganz kurzen Dialogszenen. Im Johannesevangelium sind das lange Reden mit einem spiraligen Aufbau, mit sehr eigener Terminologie. Da muss man sich letztlich fragen, hat er da so und dort anders geredet, öffentlich so und esoterisch anders, wie auch immer, oder ist das eine Veränderung der Sprache, eine Entwicklung, eine Ausgestaltung, die in gewisser Zeit, in einer gewissen Kultur dann auch notwendig war. Erstens mal, Jesus hat aramäisch geredet. Wir haben kein einziges aramäisches Wort außer eben dem Abba am Anfang des Vaterunsers und an Gebeten Jesu von ihm, das sozusagen und dem Eli, Eli, Lama, Asaftani, das aramäisch überliefert ist. Also alles andere ist übersetzt. Jede Übersetzung ist zunächst auch mal eine schon kulturelle Veränderung. Das ist völlig klar. Und dann haben wir über die Übersetzung hinaus auch eben Veränderungen in bestimmten Worten oder in bestimmten Begriffen. In den Synoptikern redet Jesus vom Reich Gottes, von der Basileia to Theou. Im Johannesevangelium kommt der Begriff nur noch ganz kurz am Anfang vor, in dem Nikodemus-Gespräch, und wird dann quasi überführt in einen anderen Begriff, die Zoe Aionios, das ewige Leben. Das heißt, da wird ein Terminus gewählt, der im Grunde durchaus das Gleiche, für das Gleiche steht, der aber offenbar den Adressaten und den Lesern verständlicher war. Das heißt, wir haben Übersetzungsprozesse und die sind schon in der Bibel natürlich enthalten. Ja, und dann muss man im Johannesevangelium tatsächlich nochmal zurückkommen auf das, wir haben vorhin schon darüber geredet. Der Evangelist sagt am Anfang nach der Tempelreinigung klar, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Aber als er auferstanden war, da erinnerten sie sich und dann glaubten sie und so weiter. Das heißt, nach Ostern erinnerten sie sich und vom Heiligen Geist wird gesagt, dass er erinnert und lehrt. Das heißt, dieser Prozess, der nach Ostern sozusagen in ein Neuverstehen resultiert hat, dieser Prozess steht hinter diesem Evangelium. Da wird etwas aus der Erinnerung, aus dem Rückblick, aus dem Besserverstehen theologisch umgestaltet, auch sprachlich umgestaltet. Und es ist völlig klar, die Sprache, die Jesus im Johannesevangelium spricht, ist die gleiche Sprache, die der Evangelist spricht, ist die gleiche Sprache, die der Briefautor spricht, ist die gleiche Sprache, die andere Figuren im Evangelium sprechen. Das heißt, das ist die Sprache des Autors, der seine eigene Sprache, auch Jesus, wie anderen Figuren, in den Mund legt. Und deswegen muss man letztlich sagen, alle Worte im Johannesevangelium sind durch diesen Transformationsprozess hindurchgegangen. Also, nicht der irdische Jesus hat das gesagt, der hat auch nicht gesagt, die Juden sind Teufelskinder. Das ist auch ganz wichtig, dass man das unterscheidet, sondern das ist eine Entwicklung, die aus späteren Einsichten und Konflikten dann auch gespeist ist und ein neues Bild im Rückblick zeigt. Und da ist der Johannesevangelist eigentlich ziemlich klar darüber, er hat die Geschichte auch neu gewagt zu verändern. Er hat aus der Passionsgeschichte die Tempelreinigung sozusagen herausgenommen und nach vorne hingesetzt, ganz an den Anfang. Als ein Fanal, ja, dieser Konflikt mit den Jerusalemer Autoritäten, der wird den ganzen Weg Jesu überschatten. Hätte er das dürfen? Oder hat er da historisch einen Fehler begangen oder eine Sünde begangen, dass er sozusagen die Geschichte so ändert? Insofern sehen wir, wenn wir genau schauen, wie er mit seinen Quellen, mit den synoptischen Evangelien auch umgeht, da wird verändert und das mit offenen Augen wahrzunehmen, kann man nicht einfach leugnen. Es sei denn, man belügt sich selbst.
Mhm. Ja. Ja, und wenn man dann aber da anfängt, sich mit zu beschäftigen, so ging's mir. Ich habe also, je öfter ich das gelesen habe, desto mehr Zweifel bekam ich an bibeltreuen Vorschriften, was man denken darf und was nicht. Weil es ist natürlich auffällig, die Wörter haben eine ganz andere Bedeutung. Viele Exorzismen bei den Synoptikern, keiner bei Johannes. Gleichnisse bei den Synoptikern, sowas nicht bei Johannes. So, man wird ja immer nachdenklicher. So, und wo ich dann aber wieder Angst bekam, war die Beobachtung. Es gibt viele freikirchliche gläubige Kreise, da glaubt man sehr johannäisch an den Mensch gewordenen Christus, Herr und Gott. So, und jetzt sah ich manche, die sagten, Johannes Evangelium hat Jesus verfälscht. Wir müssen im Grunde zurück zu dem Jesus, der ein jüdischer Wanderprediger war, ein Prophet, der wie ein Befreiungstheologe an die Seiten der Armen und Marginalisierten getreten ist, der Feindesliebe und eine Vision des universalen Friedens vertreten hat. Und wir brauchen die ganze Christologie und Trinitätslehre. Wir brauchen das alles gar nicht mehr. Wir müssen im Grunde die soziale Botschaft des historischen Jesus ernst nehmen und uns völlig trennen von all dem, was ab dem 2. Jahrhundert aus dem Christentum wurde. Und da hatte ich das Gefühl, da wüsste ich Parteien, die das konsequenter verkörpern, dann bräuchte ich das ganze Christentum nicht mehr. Wie würdest du das sagen? Was ist der Gewinn dieser johannäischen Vertiefung der Christologie, dieser Erkenntnis Christi, die ihn in einer Weise mit Gott zusammenbringt, die wir so bei den Synoptikern noch nicht haben?
Also erstmal darf man ja auch die Botschaft, die soziale Botschaft Jesu und die Botschaft des irdischen Jesus nicht geringschätzen. Das ist völlig klar. Dass Jesus in den Seligpreisungen zum Beispiel: selig seid ihr Armen, denn euch gehört das Gottesreich. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Solche ganz massiven Sätze sagt, das ist genauso wichtig und hat eben innerhalb des neutestamentlichen Kanons natürlich seinen Platz. Auch, dass der Jesus im Markus-Evangelium in Gethsemane betet: wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dass er Angst hat und zittert und zagt. Das hat natürlich seine Bedeutung, seelsorgerlich und tröstend. Und auf der anderen Seite muss man sich auch die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn der Jesus vor dem Tod ausgebüxt wäre, wenn der Kelch an ihm tatsächlich vorübergegangen wäre. Und da sagt das Johannesevangelium natürlich, nein, also wenn das Ganze Gottes Wille und Plan ist, dann kann der Jesus gar nicht so gebetet haben wie in Gethsemane. Darum fehlt auch diese Szene im Johannesevangelium. Und in Johannes 12 heißt es dann: meine Seele ist erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Nein, denn darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Also da lehnt Jesus sozusagen, der johannäische Jesus lehnt direkt das Gebet ab, wie es im Markus-Evangelium und den Synoptikern berichtet ist. Und nachher in der Verhaftungsszene sagt er nochmal, als der Petrus da reinschlägt und dem Knecht des hohen Priesters das Ohr abhaut: soll ich den Kelch nicht trinken, den Becher des Todes nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Das heißt, nach Johannes ist deutlich, dieser Jesus geht nach dem Willen des Vaters seinen Weg bis in den Tod aus Liebe für seine Freunde. Und diese Sicherheit, diese Gewissheit, die hinter diesem Heilswillen steht, die wird bei Johannes stark gemacht. Man muss sich ja sonst überlegen, wie wäre das eigentlich, wenn, ach ja, jetzt hat der liebe Gott sich ausgedacht, das schickt er einen für die Menschen und jetzt klappt das irgendwie eine Weile, aber vielleicht klappt es dann doch auch nicht wieder. Es ist eine episodische Geschichte. Nein, Johannes sagt, dieser Heilswille ist in Ewigkeit im Willen Gottes, im vorzeitlichen Willen Gottes, in seiner Liebe zur Welt begründet. Und daran hängt unsere Gewissheit, dass das nicht einfach ein zeitweiliger Einfall des lieben Gottes war, mal den Jesus zu schicken und nachher lässt er sich was anderes einfallen, macht was anderes. Nein, wir sollen in Tod und Leben darauf vertrauen können, dass der uns hält und dass der uns rettet und das ewige Leben ist. Und deswegen ist im Johannesevangelium eben aus dieser Gewissheitsperspektive eigentlich von Ostern her der ganze Weg Jesus so überstrahlt, dass von der Ewigkeit Gottes, von dem Liebeswillen des Vaters, der den Sohn und die Welt von Ewigkeit her geliebt hat, der seine Geschöpfe liebt, dann dieser Weg gezeichnet wird, bis ans Ende, bis in die Konsequenz des Kreuzestodes hinein, als aus Liebe für seine Freunde. Ich meine, das ist eine gewissmachende Perspektive, die sich unterscheidet von dem, was in den Synoptikern berichtet wird, aber die einen ganz anderen Punkt deutlich macht. Und jetzt haben wir das alles im Kanon zusammen. Wir haben die Synoptiker, wir haben Johannes. Das ist nicht ein Einheitsbrei, das ist nicht eine sozusagen vereinheitlichte Geschichte. Die Kirche hat sich früh entschieden, nicht eine Evangelienharmonie zu überliefern, sondern diese vier Perspektiven nebeneinander. Und jede hat ihr Recht und jede hat auch ihren Platz im Gesamtkonzert des Ganzen.
Mhm. Und manchmal ist es wohl wie in der Musik, es ist ja immer eine Lerngeschichte, dass
dass man Vielstimmigkeit und große Konzerte genießen lernt, eben indem man nicht nur die Melodie, sondern das Ganze, das wäre beim Bibellesen sicher auch der Punkt. Ich möchte bei Johannes nochmal kritisch nachfragen, weil wenn man sich erstmal auf den Weg nimmt und sagt, aha, verschiedene Perspektiven, super bereichernd, hilfreich, das ist wirklich faszinierend. Jetzt hat das Johannesevangelium aber ein paar Knoten, würde Luther sagen, die hat er bei ihm nicht gefunden, aber wir sehen's. Du hast vorhin schon das Wort gebracht, dass die Juden den Teufel zum Vater haben. So, wir wissen, Synoptiker, da ist die Rede von Pharisäern und Sadduzäern und Zeloten und da ist eine große Vielschichtigkeit des Judentums. Im Johannesevangelium gibt's die Juden und die Jesusgläubigen, und die Juden sind falsch und sind teuflisch, sind von unten und nicht von oben und sind Finsternis und nicht Licht. Und man kann schon die Frage kommen, was ist denn mit diesem Johannesevangelium? Warum ist es so schwarz-weiß und drinnen und draußen und Stereotyp? Keine Feindesliebe mehr, nur Bruderliebe. Ist es wirklich ein Evangelium für ein Konventikelchristentum? Oder kann historische Lektüre da vielleicht auch helfen zu verstehen, warum und wie das so gekommen ist?
Also es sind zwei Bereiche. Das mit dem Konventikelchristentum ist inzwischen längst in der Forschung überwunden. Wir glauben nicht mehr, dass da eine enge sektiererische Gemeinde irgendwie war. Auch das Liebesgebot bei Johannes ist eines, das keineswegs geringerwertig ist als die Feindesliebe in den synoptischen Evangelien, sondern es ist deutlich, im Liebesgebot bei Johannes geht es ja letztlich in eine grenzenlose, ja bis in den Tod hineinreichende Imitatio, eine Nachahmung der Liebe Jesu, und die hört nicht einfach an den Gemeindegrenzen auf. Das ist völlig deutlich. Aber jetzt zurück zu dem Antijudaismus und zu diesen wirklich schwierigen Texten. Gut, dass wir das ansprechen. Es gibt eben auch brandgefährliche Texte in der Bibel. Texte, die eine Blutspur hinter sich hergezogen haben. Und auch deshalb muss man so sorgfältig und verantwortlich mit der Bibel umgehen. Ja, die Juden als Teufelskinder, Johannes 8, das ist so ein Satz. Und da muss man zunächst dagegenhalten, klar ist, Jesus von Nazareth war natürlich Jude. Und alle seine Gesprächspartner, mit Ausnahme des Römers Pilatus, auch. Verschiedene Gruppen, hohe Priester, Sadduzäer, Pharisäer und ganz viele einfache Leute. Und nun wird im Johannesevangelium in dieser sprachlichen Veränderung, wie wir schon besprochen haben, das so gezeichnet, dass Jesus den Juden vereinheitlichend schroff gegenübersteht. Sie wollen ihn töten, sie halten ihn für besessen und er nennt sie Teufelskinder, ganz pauschal, undifferenziert. Sie sind ungläubig, böse, vom Teufel bestimmt, und der Judas dann ist doch sozusagen der, in dem das Ganze zu einem bösen Werk dann sich kristallisiert. Dann sehen wir, Jesus redet im Johannesevangelium zum Teil so, als wäre er kein Jude. Ja? Euer Gesetz, eure Bestimmungen, ihr glaubt nicht. Ja? Er stellt sich dem gegenüber. Und ich denke, da ist am allerdeutlichsten zu sehen, das ist nicht der irdische Jesus. Das ist eine Erzählfigur. Wir haben eine Erzählung vor uns. Wir müssen zunächst die Figuren auch als Erzählfiguren sehen. Die Juden, in denen sich die verschiedenen Gruppen, die Jesus historisch gegenüberstanden, kristallisieren, zusammenballen und auch Jesus selber als Erzählfigur ihnen gegenübersteht. Diese Polemik ist aus meiner Sicht ein Spiegel späterer Konflikte, die wir nicht immer ganz rekonstruieren können. Aber wir haben natürlich ein paar Mal das Wort Aposynagogos bei Johannes. Da geht's also um eine Trennung, eine Spaltung, ein Schisma, ein hinausgeekelt oder hinausgeworfen werden aus der Synagoge derer, die sich zu Jesus bekennen. Wie das passiert ist, wer daran schuld ist, Henne oder Ei, das ist immer sehr schwierig. Aber es ist zunächst mal wichtig, der wirkliche, der irdische Jesus hat das so nicht gesagt, ihr seid Teufelskinder. Das hilft freilich nichts, wenn man das nur so erklärt, und der Text ist trotzdem brandgefährlich. Wir sehen eben, wie auch mit der Bibel religiöser Fanatismus, Antisemitismus, Mord begründet werden konnte und wurde. Manche Texte brauchen wirklich eine solche kritische Kommentierung. Was machen wir biblisch-theologisch systematisch damit? Ich glaube, da muss man tatsächlich schon mal innerhalb des biblischen Kanon weiter nachdenken. Bei Johannes gibt es für die Juden, die nicht an Jesus glauben, keine richtig deutliche Hoffnung. Paulus denkt da weiter in Römer 9 bis 11. Paulus hat sich ja auch extrem stark damit auseinandergesetzt, dass seine Volksgenossen diese Botschaft, die ihm so wichtig geworden ist, nicht aufnahmen. Und er hat damit gerungen, hat auch am Anfang im 1. Thessalonicher Brief einen sehr schwierigen Text dazu formuliert und dann später im Römerbrief formuliert er ganz anders. Ich würde gerne, ja, in meinem Heil sozusagen, ich würde gerne verloren gehen, meinen Volksgenossen zugut, die ja eigentlich diese Vorzüge alle haben. Und wie ist das eigentlich? Und da entwickelt er am Ende eine Perspektive, die weitergeht. Das heißt, theologisch müssen wir da auch innerhalb der Bibel sehen, welche Texte führen eigentlich weiter. Wo gibt es einen Horizont, eine Perspektive und welche sind sozusagen, so großartig sie in anderen Hinsichten sind, an dem Punkt vielleicht nicht weiterführend. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo man das Johannesevangelium auch theologisch jedenfalls als nicht weiterführend bezeichnen, ja, kritisieren muss, aufgrund seiner Wirkung, aufgrund dessen, wie gefährlich es in der Geschichte und bis in die Zeit des Nationalsozialismus hineingewirkt hat. Da gab es dann Bibelausgaben, in denen genau diese Dinge sehr, sehr stark herausgestellt wurden und andere Texte, die mehr jüdisch waren, weggestrichen wurden. Also man hat auch ideologisch aus dem Johannesevangelium dann ziemlich viel gefährliche Sachen gemacht.
Also wir spüren, wir haben hier heute einen Gast, der voll in seinem Element ist. Ich guck hier gerade auf die und denk, oh, wir haben ja noch Zeit, ne? Also so normalerweise haben wir immer so 70 Minuten, aber in der Tat, wir haben noch einen großen letzten Punkt, wo wir fragen wollen, die Bibel historisch zu lesen lohnt sich, weil Punkte, Punkte, Punkte. Jörg, etwas, was mir, ich habe ja in Vancouver und dann auch in Schottland in St. Andrews studiert und etwas, was mir schon dort immer mal wieder so entgegengekommen ist und du kennst das noch viel besser als ich, weil du nun wirklich sehr viel weltweit international unterwegs bist, das ist immer wieder so, ja, die historisch-kritische Bibelforschung, das ist etwas in Europa und die deutschsprachige Theologie hängt da immer noch fest und wir haben aber mittlerweile so viele andere tolle Zugänge zur Bibel. Und ist das nicht letzten Endes doch noch so auch kolonialistisches Erbe, dass die Europäer da so denken, so müssen jetzt alle die Bibel lesen. Das ist doch passé und das ist so nicht mehr. Mich würde interessieren, wie du das als einer, der nun wirklich, auch im Vorgespräch haben wir das nochmal gemerkt, als einer, der mit so vielen Menschen aus so vielen unterschiedlichen Kontinenten und so vielen unterschiedlichen Kirchen und Denominationen unterwegs ist. Und du kennst die Vielfalt auch der Methoden in der Exegese. Aber was würdest du in diesem Zusammenhang sagen? Ja, aber es ist doch nach wie vor und es wird auch bleibend wichtig bleiben, die Bibel historisch zu lesen.
Es gibt eine ganze Reihe Gründe, die wir quasi in unserem europäischen Kontext anführen. Ja, die Menschen denken eben historisch und dann muss man eben auch historisch ihnen dies und jenes auseinandersetzen können. Wenn man dieses Feld aufgibt, dann lässt man entweder den radikalen Skeptikern oder den Fundamentalisten den Raum. Das ist aber tatsächlich ein Argument, das in unserem Bereich vielleicht noch zieht, aber das in anderen Teilen der Welt vielleicht nicht so zieht, wo Menschen auch nicht historische Bildung haben oder wo andere, ganz andere Kontexte und ganz andere Fragestellungen und Lebensumstände wichtig sind. Ich habe natürlich durch meinen Kreis von auch Doktorierenden und Habilitierenden eine ganze Reihe von Einblicken in Kontexte des globalen Christentums. Und da gibt es natürlich andere Zugangsmethoden. Da wird viel mit Narratologie gearbeitet, da wird viel mit entsprechenden befreiungstheologischen Methoden gearbeitet, da wird auch mit anderen kontextuellen Methoden gearbeitet. Aber eines ist natürlich ganz wichtig, wir müssen Menschen auch fähig machen, dem Missbrauch der Bibel entgegenzutreten. Der Missbrauch der Bibel zu ökonomischem Nutzen oder zu politischen Zwecken oder zu Machtausübung oder einfach zu einem Traditionalismus gegen zum Schutz von bestimmten traditionellen Autoritäten oder auch in Frauenfeindlichkeit, in Gewaltverherrlichung. Dieser Missbrauch ist natürlich ein weltweites Problem. Und wenn wir in Kirchen Afrikas oder Lateinamerikas schauen, bestimmten Kreisen, das Prosperity Gospel, wo Menschen vermittelt wird, du musst alles geben, du musst deinen ganzen Besitz, dein Vermögen geben, dann wirst du vielleicht geheilt oder du musst dir den Segen kaufen. Das ist ein ganz schwieriges, aus meiner Sicht, einer der gefährlichsten Häresien momentan der Welt. Letztlich, die geben alles, sie sind nachher bettelarm, arme Leute lassen sich von sowas auch am leichtesten vielleicht ansprechen und die Prediger kaufen sich nachher im Privatchat dafür. Das ist ein Missbrauch der Bibel, ein Missbrauch des Glaubens für eine Unternehmenskirche oder für ein Kirchenunternehmen, das letztlich nur den leitenden sogenannten Pastoren, falschen Pastoren eigentlich dient. Oder wir haben den Missbrauch von biblischen Texten zur Gewaltverherrlichung oder zur Kriegsbegründung, nicht wahr? Wladimir Putin und der Erzbischof oder der Patriarch der russischen Kirche hat mit den Johannes 15, 13, keiner hat größere Liebe, der sein Leben lässt für seine Freunde, den Krieg begründet. Und das Ganze noch als einen Kampf von Licht gegen Finsternis, gegen den ganzen sozusagen moralisch verdorbenen Westen deklariert. Oder jetzt ganz aktuell in der letzten Woche, wie werden amerikanische Soldaten von unverantwortlichen Predigern instruiert, das, was jetzt im Iran passiert, das muss so sein, das ist von Christus so gewollt, das ist das Harmagedon, das dann die Wiederkunft Christi näher bringt und Donald Trump ist gesalbt von Christus, um dieses Leuchtfeuer der neuen Welt hervorzubringen. Das ist Missbrauch der Bibel zu einem Götzendienst, zu einer Verherrlichung oder zu einer Menschenverehrung, die natürlich tödlich ist, die auch vergisst, dass wir zwischen Licht und Finsternis und zwischen Gut und Böse nicht einfach immer klar unterscheiden können und schon gar nicht wir auf der Seite des Guten und des Lichtes sind und die anderen nur auf der Seite oder auf der Achse des Bösen. Alle diese Formen von Missbrauch der Bibel, da kriege ich einen heiligen Zorn. Alle diese Formen von Missbrauch der Bibel lassen sich eigentlich nur dann bekämpfen und verhindern, wenn man sich klar macht, diese Texte wollen etwas ganz anderes. Die Offenbarung will eben nicht einen Fahrplan abgeben für das, was vor der Wiederkunft Christi passieren muss, sondern sie hat zunächst einmal zu ihren Adressaten in ihrer Zeit gesprochen und sie für irgendwelche Situationen vorbereitet oder zu einer größeren Eindeutigkeit im Leben innerhalb der römischen Kultur entsprechend ermahnt. Und dann müssen wir uns überlegen, was kann die Offenbarung uns heute sagen? Wo geht es darum, Eindeutigkeit zu leben? Wo geht es darum, Anpassungen vielleicht nicht in diesem Maße vorzunehmen? Und da gäbe es genug, wo wir um den Mammon tanzen, um das Geld, auch die Kirchen bei uns, aber nicht einfach aus diesem Buch heraus Menschen Angst machen oder einfach zwischen Licht und Finsternis klare Linien sehen wollen, das können wir nicht. Und das ist nicht das, was dieses Buch uns erlaubt herauszuziehen.
Ja.
Also gegen diesen Missbrauch müssen wir tatsächlich eine klare, vernünftige, sorgfältige, auch historisch abgestützte Auslegung entwickeln und auch weitergeben, soweit es verstehbar und nachvollziehbar ist, auch Menschen in einfachen Verhältnissen, auch Menschen im globalen Christentum weitergeben. Natürlich nicht in einem Kolonialismus, natürlich nicht darin, dass wir die europäische Aufklärung überall hin exportieren und unseren Individualismus überall hin exportieren können. Das sieht in anderen Gesellschaften ganz anders aus. In Afrika, in Asien ist unser westlicher Individualismus nicht das Geeignete. Und die Menschen werden das nicht übernehmen. Da haben wir auch aus der Weltchristenheit vieles und Neues zu lernen. Und mir geht es darum, dass wir auch mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen da im Gespräch sind, einem offenen Gespräch, in dem jetzt nicht unsere europäischen, ach so großen Errungenschaften das Wichtigste sind und das Entscheidende sind, aber dass wir trotzdem einander in, ich sag mal, geschwisterlichem Wesen helfen, weiterzukommen und die Herausforderungen, Probleme, ich nenne Prosperity Gospel, christlichen Nationalismus und all diese Dinge, dann auch sorgfältig und sachlich gut zu lösen.
Vielleicht kannst du das mit der Apokalyptik nochmal ausführen, weil das ist ja wirklich weltpolitisch geradezu gefährlich, ne? Dass Leute glauben, jetzt ist Kampf gegen Babylon und für viele Abermillionen ist klar, Babylon ist alles, was mit Welteinheitsregierung und Organisation zu tun hat. Babylon ist UNO und EU und die Weltbank und George Soros und so. Und jetzt müssen die Gläubigen kämpfen. Das ist unsere Zeit. Wir dürfen nicht verführt werden. Das macht ja Weltpolitik, solche Vorstellungen.
Das hat sich ja alle 5 Jahre verändert. Also der Antichrist wurde alle 5 Jahre anders identifiziert. Man hat mit jedem großen Politiker, amerikanischen, russischen, chinesischen, wie auch immer Führer, hat man das verbunden. Als ich Jugendlicher war, da war die Europäische Union gerade 10 Staaten. Da waren natürlich diese 10 Staaten, das waren dann plötzlich die 10 Hörner der Apokalypse. Also man hat solche Identifikationen seit Jahrhunderten immer wieder vorgenommen und die eine ist falsch wie die andere. Das ist einfach klar. Dieses Buch, die Johannes-Offenbarung, ist zunächst einmal ein Buch, das ihren Adressaten verständlich sein sollte. Hätte dieses Buch einfach nur den Sinn, etwas zu sagen, was in 2000 Jahren dann einmal kommen sollte, dann hätte man ja erstmal sagen müssen, ja komm, jetzt pack's mal ein und pack's dann irgendwann mal 2000 Jahre später aus. Nein, versiegele dieses Buch nicht, heißt es gerade am Ende. Das heißt, dieses Buch soll seinen Lesern in der römischen Reichssituation in Kleinasien erst einmal Orientierung geben. Da gibt es Analogien, da gibt es natürlich Weltherrscher, den römischen Kaiser, der als König der Könige über allen steht und fast allmächtig ist. Und dann zu wissen, da ist ein Gott, da ist im Himmel sozusagen, im Thronsaal wird regiert darüber, über den König der Könige, der hat auch nicht alle Macht auf Erden, das ist entscheidend und das ist für die Glaubenden in dieser Zeit motivierend einerseits, tröstlich andererseits, herausfordernd. Und jetzt heißt es, wir müssen unsere Herausforderungen neu definieren und sehen, wo ist jetzt eigentlich unsere, nicht der Kampf gegen Babylon, aber unsere Herausforderung vielleicht mit dem Mammon oder mit entsprechenden anderen Verführungen, denen wir durchaus auch unterliegen können. Aber das muss man sorgfältig überlegen, nicht einfach sagen, Babylon ist das und das oder der Antichrist ist das und das und das Tier ist das und das und 666 ist es jetzt der Barcode oder ist es das die Corona-Impfung oder was auch immer. Das sind alles Schnellschüsse, dumme Schnellschüsse und verführerische Schnellschüsse und demgegenüber sollte man widerstehen.
Thorsten, wir müssen zum Ende kommen. Meine Güte, aber wie machen wir das? Also ich sag mal so, mein kurzes Schlussfazit ist, so sehr ich mir das für meinen eigenen Glauben auch wünsche und das auch brauche, dass ich, wenn ich die Bibel lese, unmittelbar berührt werde, dass sie mir in einem Ereignis wirklich zum Wort Gottes werden kann. Das kann sie.
Das kann sie, natürlich.
Aber so gefährlich ist das auch. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen, wo ich teilweise auch ein bisschen überfordert war mit all diesen Dingen, die ich mir da nochmal angeschaut habe. Und wie lesen wir die Bibel, wurde mir bewusst, die historisch-kritische Methode hat die Funktion, mir das Wort Gottes in einer heilsamen Weise auch zu entfremden und meiner Verfügbarkeit zu entziehen. Und jetzt am Ende kommen wir genau dahin, wenn sich diese durchaus berechtigte Sehnsucht unmittelbar angesprochen werden, unmittelbar auch inspiriert zu werden, Orientierung fürs Leben zu bekommen, wenn sich das verselbstständigt und wir dann mit einer Johannesapokalypse das machen, was jetzt teilweise gemacht wird, dann wird es brandgefährlich. Und so komme ich jetzt heute mal zum vorläufigen Fazit. Die Göttlichkeit der Heiligen Schrift wird durch die historisch-kritische Erforschung nicht geschmälert. Sie wird an dieser Stelle für mich eindeutig größer und herrlicher. Das wäre für mich so ein bisschen so das Fazit auch dieses Podcast-Gesprächs heute.
Natürlich distanziert diese Methode die Texte zunächst einmal. Mhm. Wir brauchen auch die Gegenbewegung. Wir brauchen auch eine Aneignung, eine zweite Aneignung sozusagen. Wenn wir überlegt haben, was hat der Paulus damals gewollt, kann man ja durchaus überlegen, wo challenge das mich? Wo ist es eine Herausforderung? Wo ist es auch ein Grund zur Dankbarkeit oder ein Grund weiterzudenken für mich selber? Es braucht sozusagen nach der Analyse, auch die Synthese. Es braucht nach der Distanzierung auch die Aneignung. Das ist ein Zirkel, ein Kreis, in dem wir leben, wenn wir mit der Bibel umgehen. Und beides ist notwendig. Das eine ohne das andere wird einseitig und wird gefährlich. Die Distanzierung allein ohne die Aneignung lässt das Ganze sozusagen kalt werden und in der Distanz bleiben. Ja, ja. Die Aneignung und die Unmittelbarkeit allein, ohne dass man einen nüchternen Blick darauf noch einmal von der Außenseite wirft, lässt es natürlich auch gefährlich werden. Ich glaube, auf diesen Zweischritt kommt es an. Das ist für die Spiritualität notwendig, dass wir mit der Bibel spirituell und doch sachgemäß oder sachgemäß und auch geistlich und theologisch ertragreich umgehen. Und darauf kommt es an.
Das war mir auf meinem Weg so hilfreich, immer mehr zu sehen. Historisch-kritische Exegetinnen und Exegeten haben überhaupt nicht den Anspruch, dass das, was sie tun, die Lösung aller Probleme ist und der Weg, wie Glaube funktioniert, sondern sie sagen, was wir tun, ist wichtig. Es ist auch notwendig, aber wir wissen, es braucht auch mehr. Es braucht Glaube und Gemeinschaft und Heiligen Geist und Offenheit für die Bibel und verschiedene Zugänge. Ich werde öfter gefragt von Menschen, ja, wenn ich das verstanden habe, historisch-kritische Methode ist notwendig, aber auch nicht alles. Was ist denn wichtig auf diesem Weg dann einer neuen Aneignung, wenn ich merke, ich komme raus aus einer falschen Bibeltreue? Was sind da so hilfreiche Linien, wie ich kritisch, aber eben nicht nur kritisch, mich auf Bibeltexte einlasse?
Ich habe gerade diesen Zweischritt versucht anzudeuten. Es gibt auch von Martin Luther das vierfach gewundene Kränzlein, zum Beispiel eine kleine Anleitung. Ich nehme ein Wort und überlege mir, wofür kann ich dankbar sein? Fordert mich das heraus? Was kann ich daraus lernen? Wofür kann ich vielleicht auch im Gebet einstehen? Also solche persönlichen Fragen sind ja durchaus nicht ausgeschlossen, dadurch, dass ich zunächst mal weiß, der Paulus hat den Korinthern irgendwas geschrieben und er hat es denen geschrieben und nicht mir. Und trotzdem kann ich aus dem, was der Paulus den Korinthern geschrieben hat, etwas lernen und das in der Weise formulieren und in der Weise bedenken, meditieren, dass es mir für mein eigenes spirituelles Leben dann auch etwas bringt. Manchmal sagen mir Worte auch nichts. Das kann auch vorkommen, das gibt es. Und doch ist die Erfahrung, immer wieder sagen sie etwas und da bin ich froh darüber.
Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Jörg. Das war eine tolle Runde und wir hören uns weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, mit den nächsten Themen. Es kommt jetzt eine ganz spannende Interviewreihe. Vielen Dank. RefLab.